Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 135. Diesmal mit gleich zwei Updates zu Meldungen aus den vergangenen Folgen. Zum einen antwortete Bethesda auf die Vorwürfe des Komponisten Mick Gordon, der sich vor zwei Jahren in einem offenen Brief eines It-Producers zum Doom Eternal Soundtrack falsch dargestellt fühlte. Und diese Antwort ist erfreulich. Zumindest in dem Sinne, dass sie mal keine inhaltsleere Nicht-Antwort voller Konzernsprech ist. Außerdem greifen wir das Thema der schmelzenden Stromstecker der neuen Nvidia-Grafikkarten erneut auf. Hier gab es endlich ein offizielles Statement des Chip-Herstellers sowie gründliche Untersuchungen durch eine der besseren Hardware-Redaktionen in der Branche da draußen, Gamers Nexus. Außerdem in dieser Folge Sonic-Miterfinder wegen Insiderhandels verhaftet, Blizzard beendet China-Kooperation mit NetEase und Sony verbietet Schrottspiel-Spam im PSN. Viel Spaß bei dieser Sendung. Bethesda kommentiert Vorwürfe des Komponisten Mick Gordon. Zunächst ein Update zur Story aus dem letzten Magazin, wo der Videospielkomponist Mick Gordon eine ausführliche Stellungnahme/Verteidigung veröffentlichte, zwei Jahre nachdem der id-Software-Producer Marty Stratton in einem Reddit-Post mehr oder weniger ihm die Schuld für den murksigen Doom Eternal Soundtrack in die Schuhe schob. Und in diesem Text wies Gordon auch auf eine toxische Arbeitsbeziehung zum Studio hin, auf gebrochene Versprechen, auf fehlendes Vertragswerk, auf monatelang verspätete Zahlungen und andere Missstände in seiner Beziehung als Freelancer zu diesem Studio- und Spieleprojekt. Und Gordon erklärte auch, dass der Doom Eternal Soundtrack deshalb so mies war, weil Gordon erst viel zu spät und mit viel zu wenig Zeit und Kontrolle dran arbeiten konnte. Anders als vor zwei Jahren von Stratton behauptet. Lange versuchte er hinter den Kulissen via Anwalt diese Sache zu regeln, diese Falschdarstellung irgendwie offline zu nehmen. Es gelang nicht, nun also die öffentliche Abrechnung. Soweit der Stand im letzten Magazin. Am 16. November nun, einige Tage nach dieser Geschichte, reagierte Bethesda mit dem typischen Twitter-Bild mit Text. Und der Publisher stellt sich hinter sein Studio id Software. Das Statement liest sich wie folgt. Zitat. Der jüngste Post von Mick Gordon, sowohl misscharakterisiert als auch missrepräsentiert das Team bei id Software, die Entwicklung von Doom Eternal, Marty Stratton und Chad Massholder, der hatte die Audioleitung im Spiel inne, mit einem einseitigen und ungerechten Bericht einer irreparablen professionellen Beziehung. Wir sind über die Details und die Geschichte in dieser Sache informiert und stehen zweifelsfrei Marty, Chad und dem Team bei id Software bei. Wir weisen diese Verzerrung der Wahrheit und diese ausgewählte Präsentation unvollständiger Fakten, ja, mit Anführungszeichen, von uns. Wir haben vollständige und dokumentierte Beweise vorliegen, die wir in einem angemessenen Rahmen vorzeigen werden, falls nötig. Die online vorgenommenen Äußerungen haben zu Belästigungen und Gewaltandrohungen gegen Marty, Chad und das id Software Team geführt. Jegliche Drohungen oder Missbrauch, die gegen Mitglieder unseres Teams gerichtet sind, werden mit schneller und angemessener Reaktion bedacht, um ihre Gesundheit und Sicherheit zu wahren. Wir bleiben unfassbar stolz auf id Softwares bisherige Kollaboration mit Mick Gordon und bitten seine Fans von Schlussfolgerungen basierend auf seinen Aussagen abzusehen und wichtiger noch davon, irgendwelche Individuen, die auf irgendeiner Seite genannt werden, anzugreifen, darunter Marty, Chad und Mick. Zitat Ende. Sehr interessant, finde ich. Es ist keine dieser inhaltsleeren "Wir prüfen das, unsere Fans sind uns wichtig" nicht Antworten, sondern Bethesda wirkt hier sehr selbstbewusst und auf einer Linie mit Marty Strattons Schilderung von vor zwei Jahren. Dann noch, etwas unfair fast, der versteckte Vorwurf, dass Mick hier seine Fans zur Belästigung des id-Teams angestachelt hat und die Tatsache, dass man ja wohl Beweise habe und die auch zeigen wolle, aber eben nicht zeigt. Ich musste etwas Stirnrunzeln, aber hey, lieber eine klare Ansage als mehr Konzern-Doppelsprech. Und dazu eine traurige Erkenntnis, mal wieder hat das Publikum, also Spielefans wie ihr da draußen, es nicht geschafft, sowas einfach nur passieren zu lassen. Es musste mal wieder zu Belästigungen und Drohungen kommen. Genau wie Mick Gordon gegenüber, als Marty Stratton vor zwei Jahren seine Sicht der Dinge schilderte. Ich finde es einfach schade und peinlich, wie unsere Community, also jetzt nicht die von The Pod, aber die unseres Hobbys, es einfach nicht schafft, auf solchen Blödsinn zu verzichten. Eine kleine Gruppe von Spinnern versaut hier mal wieder den öffentlichen Diskurs und schadet langfristig der Transparenz und der Diskussionskultur in diesem hochspannenden Themenfeld der Spielebranche. Dass Bethesda jetzt direkt Gordon das Ganze zum Vorwurf macht, naja, Polemik meiner Meinung nach. Nun jedenfalls steht Wort gegen Wort. Und ich denke, das dürfte vor Gericht enden. Mal sehen, ob und wann wir da was Neues erfahren. Neue Erkenntnisse zur Sorge um schmelzende Grafikkartenstromstecker. Im Magazin 133 berichtete ich von einigen Userberichten zu geschmolzenen Stromsteckern bei den neuen GeForce RTX 4090 High-End-Grafikkarten, diesen Dingern, die für jenseits der 1000 Euro bei uns verkauft werden, eher so 1500 bis 1700. Erste Influencer-Untersuchungen und Community-Erkenntnisse legen hierzu nahe, dass da ein Problem mit dem Adapter vorliegen könnte, den Nvidia allen Karten beiliegt und den auch die allermeisten Third-Party-Board-Hersteller verwenden. Die neue Grafikkarte nutzt nämlich nicht mehr diese mehreren 8-Pin-Stromanschlüsse, die bislang üblich waren, sondern einen neuen 12-Volt-High-Power, 12-VH-PWR genannten Stecker, der in einer kompakten Bauform und mit 12 dicken Strom- sowie 4 dünnen Datenkabeln daherkommt. Bis zu 600 Watt dürfen laut Spezifikation durch diesen Stecker fließen, der als neuer Standard in Zukunft für weniger Kabelsalat im PC sorgen soll. Ersetzt er doch bis zu 4 der bislang genutzten 8-Pin-Stecker. Und ein solcher Adapter eben von 4 8-Pin-Steckern auf diesen 12-Volt-High-Power-Stecker, der liegt allen Nvidia-Grafikkarten bei, da kaum ein Netzteil heute schon diesen neuen Stecker besitzt. Und wie ich berichtete, gab es nun einige User, die von Rauch im PC, von Brandgeruch und geschmolzenen Steckern berichteten. Große Unsicherheit machte sich breit und in der Tat, es gab Fälle, in denen das so passierte. Aber woran lag das? Am konkreten Adapter? An den Usern, die die Dinger falsch verwendeten? Ist der neue Steckerstandard gar fehlerhaft? Und wann äußert sich Nvidia zur Angelegenheit? Inzwischen gibt es hierzu Neuigkeiten. Zum einen, Nvidia äußerte sich Mitte November gegenüber dem Hardware-YouTube-Kanal Gamers Nexus, der die Sache sehr gründlich untersucht hat. Dazu später. Ein Nvidia-Sprecher erklärte gegenüber der Redaktion Folgendes. Zitat: Wir untersuchen solche Berichte aktiv und haben Kenntnis von etwa 50 Fällen weltweit. Unsere bisherigen Erkenntnisse legen nahe, dass in allen Fällen das Problem daran bestand, dass die Stecker nicht vollständig in die Grafikkarte eingesteckt waren. Um sicherzustellen, dass der Stecker gut sitzt, empfehlen wir, den Stromadapter zuerst in die Karte zu stecken, um sicherzustellen, dass er gut sitzt und gleichmäßig eingesteckt ist, bevor man die Karte in das Mainboard einsteckt. Zitat Ende. Nvidia sagt also zwei Dinge. A. Es gibt sehr wenige Fälle weltweit und B. Die sind auf Userfehler zurückzuführen. Dieses Statement folgte zwei Tage, nachdem Gamers Nexus die Ergebnisse einer ausführlichen internen Untersuchung in die Sache online stellte und da auch das geschilderte Problem reproduzieren konnte, also einen Stromstecker zum Schmelzen bringen konnte. Dazu beauftragte die Gamers Nexus Redaktion auch noch ein Labor mit Röntgenbildern und Elektronenmikroskopaufnahmen der Stecker. Und auch solche Späße wie das Ganze in Epoxidharz gießen und ganz genau mal durchschneiden, um einen Querschnitt zu erhalten und sowas. Das war eine angenehm detaillierte und auch irgendwie unaufgeregte Untersuchung. Und am Ende kam die Redaktion zu folgenden Erkenntnissen. Erstens, es kann vorkommen, dass sich in den Steckern Fremdkörper befinden. Die scheinen teils auf Produktionsfehler zurückzugehen. Sowas kann aber auch beim Gebrauch entstehen, etwa wenn man beim mehrfachen Umstecken Staub oder Plastikkrümel in den Stecker einbringt. Definitiv scheint es jedenfalls Schwankungen bei der Herstellung dieser Stecker zu geben. Sie sind nicht alle gleich. Hier könnte sich eine Fehlerquelle verbergen. Reproduzieren konnte man sie aus diesen Gründen aber nicht. Zweitens, um den Fehler des Schmelzens zu erzeugen, ist, wie es später auch Nvidia aussagen würde, ein Nutzerfehler notwendig. In Tests trat der Fehler nur dann auf, wenn das Kabel nicht ganz eingesteckt wurde und danach seitlicher Zug aufs Kabel ausgeübt wurde, sodass der Stecker eben an einem der Randpins den Kontakt verlor und daraufhin dort zu rauchen begann und das Plastik zu schmelzen. Und das Ganze wiederum legt ein Designproblem dieses 12-VH-PWR-Steckers nahe. Anders als von den alten 8-Pin-Stromsteckern gewohnt, gibt es hier kein deutliches taktiles oder akustisches Feedback, wenn man den Stecker sicher eingesteckt hat und er eingerastet ist. Es gibt kein lautes Klick, wenn der Sicherungshaken greift. Und ein nicht gänzlich sicher befestigter Stecker, der kann für flüchtige oder ungeübte Betrachter korrekt eingesteckt wirken und er wird zunächst auch funktionieren. Nur besteht dann eben die Gefahr, dass er irgendwann Opfer der angesprochenen Zugkräfte wird, die ihn schräg aus der Halterung lösen und so zu diesem Defekt führen. Durch die Natur des Defekts und die anliegenden Spannungen und Stromstärken sei ein Feuer übrigens unwahrscheinlich. Die Temperaturen des Hotspots, der da entsteht, die reichen, um Plastik zu schmelzen, sollten aber kein Feuer entfachen. Gott sei Dank. In Gesprächen mit Boardherstellern, Kabelherstellern und Systemintegratoren, also diesen Firmen, die PCs für Kunden zusammenbauen, kommt Gamers Nexus auf eine Fehlerrate von etwa 0,05 bis 0,1%. Das ganze Problem existiert also durchaus, war aber, wohl weil es als Story sehr gut funktionierte, in der Berichterstattung und in der kollektiven Wahrnehmung in der PC-Hardware-Szene als deutlich schwerwiegender präsent. Herrje, auch ich habe darüber berichtet, weil solche brenzligen Ausfälle mit bislang unbestätigten Ursachen halt allein aus Sicherheitsgründen berichtenswert sind. Und weil sie halt auch für Aufmerksamkeit sorgen. Wie gut, dass ich hier keinen Reichweitenjournalismus betreiben muss. Was bleibt also am Ende? Wer eine RTX 4090 besitzt oder sich eine der anderen Karten, die jetzt demnächst erscheinen. Es kommt ja demnächst im Dezember die 4080 raus, nächstes Jahr dann 4070 und so weiter. Wer sie so eine Karte besitzt oder plant, sie anzuschaffen, der sollte sich keine Sorgen machen, welches Kabel er konkret benutzt. Es scheint also keinen Unterschied zu machen, ob man jetzt ein dediziertes 12 Volt High Power Kabel von einem neuen Netzteil zur Grafikkarte führt oder eben auf einen dieser Adapter zurückgreift. So jemand sollte aber sehr wohl absolut sicherstellen, dass das Kabel vollständig in die Karte eingesteckt und der Rückhaltehaken eingerastet ist. Wie von Nvidia empfohlen, sollte man das tun, bevor man die Karte einbaut, und auch das Kabel am Stecker sollte nicht nah am Stecker oder in krassen Winkeln gebogen werden. Also Sorge und Umsicht, dann wird das schon gehen. Das Ding ist halt, hier müssen PC-Eigenbauer ihre Gewohnheiten ändern. Und zwar nicht nur die High-End-Käufer von heute, sondern auch die PC-Bastler von übermorgen. Denn der 12VH-PWR-Stecker, der wird Teil zukünftiger Netzteil- und Grafikkartenstandards aller Hersteller werden. Und die Benutzung wird daher irgendwann ein ganz normaler Arbeitsschritt beim PC-Bau sein. Und an der Stelle werden wir zukünftig halt einfach mehr aufpassen müssen als bisher. Zu Nvidias Antwort zuletzt noch ein Gedanke. Die Founders Edition der RTX 3000er Serie, also die Vorgängergeneration, die hatte ebenfalls eine Vorgängerversion des 12VPWR Steckers, also auch so ein 12 Kontaktstecker mit an Bord. Dem fehlten noch diese 4 Datenleitungen, aber prinzipiell war es dasselbe. Es gab aber damals exakt keinen berichteten Fall von solch schmelzenden Steckern. Wieso eigentlich nicht? Wieso trat der Userfehler erst jetzt auf? Wenn jetzt doch all diese 50 Fehler, von denen Nvidia wohl weiß, auf User-Fehler zurückzuführen sind. Es wurden doch sehr viel mehr 3000er RTX-Karten verkauft in der Zwischenzeit. Und wenn der User nicht irgendwie plötzlich dümmer geworden ist, wieso gab es dann damals dieses Problem nicht? Ich habe da das Gefühl, dass die finale Spezifikation, auf die man sich bei diesem Skandalstecker einigte, halt etwas zu wenig Spielraum für User-Fehler bietet. Und wie beschrieben, wir werden uns wohl dran gewöhnen müssen. Und noch eine ganz kleine Erkenntnis am Rande aus dieser ganzen Sache. Ich lernte, dass solche PC-Stromstecker, also die, die in eurem PC-Netzteil dran sind und die man in Mainboard, Grafikkarte oder Festplatten einsteckt, dass die in der Regel nur für 30 Mal ein- und wieder ausstecken spezifiziert sind. Das sind also Verschleißteile am Ende. Für Normal-User ist das sicher mehr als genug, aber dennoch, dieser Fakt, der war mir neu. Euch auch? Sonic, Miterfinder wegen Insider-Trading in Japan verhaftet. Oh Junge, Kriminalität. Am 18. November berichtete die japanische Website fnn.jp, dass am Vortag 3 Personen von den Tokioer Strafverfolgungsbehörden unter dem Verdacht von Insider-Trading festgenommen wurden. Darunter auch der 57-jährige Yuji Naka, der als der Mitschöpfer von Segas Sonic-Reihe bekannt ist. Er war bis zu den Dreamcast-Zeiten einer der Stammdesigner bei Sega, etwa bekannt durch dieses Dreams. Danach wurstelte er eher rum und zuletzt blamierte er sich regelrecht mit dem Machwerk Balan Wonderworld, das er in einem neu gegründeten Studio für Square Enix produziert hat. Seit 2018 arbeitete er für den japanischen Publisher und im Jahr 2020 soll Yuji zusammen mit einem weiteren Square Enix-Mitarbeiter sowie einem bekannten Insider-Informationen genutzt haben, um sich persönlich zu bereichern. Der Vorwurf lautet, dass die 3 Anfang 2020 erfuhren, dass Square Enix in Kooperation mit dem Mobile-Entwickler Aiming an einem Dragon Quest-Spiel für Mobile arbeitete. Yuji kaufte daraufhin Aktien von Aiming im Wert von etwa 20.000 Euro, seine 2 Kumpane im Wert von 325.000 Euro. Ihre Hoffnung war, dass die Ankündigung der Kooperation mit Square Enix sowie die Arbeiten an der extrem populären Marke Dragon Quest den Kurs der Aiming-Aktien in die Höhe treiben würde. Tatsächlich stieg der Aktienkurs von Aiming im Verlauf dieses Jahres 2020 von etwa 400 Yen bis auf Spitzen von etwa 1000 Yen. Aber nur für kurze Zeit, Anfang 2021 war er fast wieder auf dem alten Kurs gelandet. Es ist laut der FNN nicht bekannt, ob die 3 Tatverdächtigen ihre Gewinne realisiert hätten. Mehr Informationen gibt es bislang nicht zum Sachverhalt. Eine wilde Geschichte ist es allemal. Insiderhandel ist halt mal verboten. Partnerschaft zwischen NetEase und Blizzard endet nach 14 Jahren. Am 17. November berichten Siping Huang und Jason Schreier von Bloomberg und am selben Tag später noch eine Pressemitteilung von Blizzard, dass der chinesische Publisher-Gigant NetEase und Blizzard ihre Partnerschaft fürs China-Geschäft nach 14 Jahren aufgeben würden. Das würde für NetEase das Ende eines erkläglichen Umsatzstroms bedeuten, für Blizzard das Ende des Betriebs zahlreicher Spiele im chinesischen Markt. Die Kurse von NetEase seien daraufhin deutlich gefallen. Beide Konzerne Blizzard freilich nur als Teil des Activision Blizzard King Konzerns, der nächstes Jahr vielleicht Teil des Microsoft Konzerns wird. Beide Konzerne konnten sich nicht auf eine zufriedenstellende Verlängerung ihrer Zusammenarbeit verständigen. Via NetEase veröffentlichte und betrieb Blizzard in China populäre Spiele wie StarCraft, Diablo, Overwatch und World of Warcraft. Ab dem 23. Januar würde Blizzard dann den Online-Betrieb der allermeisten dieser Spiele einstellen. Der Verkauf von Blizzard-Spielen würde bereits in den kommenden Tagen eingestellt. Einzig Diablo Immortal, das in China erst nach einigen Verzögerungen in diesem Sommer in China live ging, wird weiterhin online bleiben und wie gewohnt weiter betrieben. Hierfür besteht ein anderer langfristiger Deal zwischen NetEase und Activision Blizzard. Streitpunkte bei den gescheiterten Verhandlungen, so berichtet Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen, seien die Hoheit über die Markenrechte sowie die Kontrolle über die Userdaten von Millionen chinesischen Spielern gewesen. Mit dem geplatzten Deal verliert NetEase nun einen niedrigen einstelligen Prozentsatz am Gesamtumsatz und Gewinn. Die ganze Sache zeigt auf, wie zwischen USA und China in den letzten Jahren mehr und mehr Spannungen entstanden sind, insbesondere beim Thema Datennutzung. Man bedenke den chinesischen Social-Media-Giganten TikTok und die Sorge um den Umgang mit dessen Nutzerdaten. Dazu kommt, dass in China seit über einem Jahr keine Spiele mehr für den Markt freigegeben wurden, die im Ausland produziert worden sind. Zuletzt war das am 28. Juni letzten Jahres der Fall, als 78 Spiele, darunter einige Konsolen, wenige PC und viele Mobile-Titel, die Freigabe erhalten haben. Zum Vergleich, im Jahr 2017 gab es noch für über 400 Spiele aus dem Ausland die Veröffentlichungsfreigabe von den chinesischen Behörden, dieses Jahr null. 300 heimische Spiele hingegen erhielten 2022 die Freigabe. Nach all dem Buhlen um den chinesischen Markt, nach all der freiwilligen Selbstzensur von Landkarten und anderen Spielassets scheint der ach so umsatzstarke und gewinnträchtige chinesische Markt plötzlich nur noch schwer erreichbar. Laut Bloomberg dürfte Activision Blizzard keine Chance haben, ohne einen einheimischen Partner weiter auf dem chinesischen Markt zu bestehen. Es sei unbekannt, ob der Konzern bereits in Verhandlungen mit Tencent oder anderen Tech-Konzernen in China steht. Autor Jason Schreier fügt der Story in seinem Newsletter dann auch noch die Beobachtung hinzu, dass ja einer der Hauptgründe für die Fusion von Activision und Blizzards ehemaliger Mutter Vivendi Games im Jahr 2007 die Aussicht auf ein brummendes China-Geschäft war. Activision-Boss Bobby Kotick war der Ansicht, dass Blizzard durch die Fusion seine Präsenz in China und dem asiatischen Raum deutlich stärken könnte. Tja, Satz mit X war wohl nix. Sony verbietet Gamespam im PSN. Am 21. November berichtete die mir bislang eher unbekannte Games-News-Webseite dex.exe.com eine durchaus glaubwürdige News von einem Brief, den Sony an alle Entwicklerpartner verschickte und in dem Sony neue Regeln für die Veröffentlichung von Spielen für PlayStation aufstellte. Regeln, die ich gleich noch genauer erkläre, die aber ein Ziel haben, Schrottspiele aus dem PSN fernhalten. Sony erklärt in dem Brief, den die Website auch als Scan zur Verfügung stellt, Folgendes. Zitat: Sony Interactive Entertainment ist bestrebt, sicherzustellen, dass die Kunden die gesamte Bandbreite an PlayStation-Erfahrungen suchen und entdecken können und dass Partner eine faire Möglichkeit haben, entdeckt zu werden. Wenn Partner den PlayStation Store mit vielen Varianten desselben Inhaltstyps übersättigen oder zuspammen, kann sich dies negativ auf das Kunden- und Partnererlebnis auswirken. Zitat Ende. Und dann erklärt der Brief die neuen Regeln, die spezifisch Spiele verbieten, die nur mit kleinen Änderungen in mehrfacher Form in den Store geladen werden. Es sei etwa nicht genug, wenn sich bei zwei ansonsten identischen Spielen lediglich die Trophäen unterscheiden würden. Oder wenn zwei fast identische Spiele von unterschiedlichen Entwicklern veröffentlicht würden, die sich im Großen und Ganzen aber kaum unterscheiden. Auch verboten das Anbieten von extrem einfach erreichbaren Trophäen, das ist auch kein ausreichendes Unterscheidungsmerkmal. Sony entdeckt also gerade ein Problem, das wir von Steam schon seit vielen Jahren kennen. Schrottspiele, Asset Swaps, Spiele, die nur zum Ausspucken von Trophäen oder Steam-Sammelkarten dienten. Letztendlich spielähnliche Software, meist zum Mini-Preis in den Store gerotzt, um mit trendigen Titeln, mit Clickbait oder durch Metamechaniken wie eben Achievements Käufer zu gewinnen. Da sie praktisch kein Geld in der Produktion kosten und sich kinderleicht als neues Spiel rearrangieren lassen, lohnt sich diese Masche. Und Steam oder auch die Mobile Stores von Android und iOS sind voll davon. Und eben in letzter Zeit vermehrt auch die Konsolen-Stores. Sony verbietet nun also den schnellen Asset-Swap, das dahingerotzte Fake-Game, das in hundertfacher Ausführung immer wieder neu hochgeladen wird. Interessant übrigens, dass nirgends wirklich ein Anspruch an die Qualität der Spiele gelegt wird. Sony verbietet also weiterhin nicht, dass jemand ein grauenhaft schlechtes Spiel veröffentlicht. Doch dem Copy-Paste-Dauerfeuer und dem Trophäen-Abgras-Games den soll Einhalt geboten werden. Wer gegen die Regeln verstößt, der darf sich auf eine Vielzahl von Ahndungen freuen. Sony nennt, dass man dann von Werbung im PSN ausgeschlossen werden könne, dass man schwerer gefunden werden könne, dass solche Spiele aus Listen wie neue Releases verschwinden, dass sie komplett vom PSN gelöscht werden oder dass ihnen die Freigabe verwehrt wird. Mehrfachtäter dürfen sich dann darauf freuen, dass ihre Lizenz zum Publishen im PSN verwirkt, dann würde auch alles, was dieser Entwickler bislang ins PSN geladen hat, gelöscht. Das klingt schön drakonisch, aber ich bin erstaunt, wie behutsam Sony letztendlich hier die Regeln formuliert und wie spezifisch sie angewendet werden. Schrott, wie das legendär grottige Life of Black Tiger, eins der schlechtesten PS4-Spiele überhaupt, wird eine solche Regelung nicht verhindern. Auch lieblose Ports von drittklassigen Mobile-Spielen, denen wird ja auch kein Anhalt geboten. Sony behebt hier also, Jahre nachdem Steam bereits demonstrierte, dass da ein Problem bestehen kann, ein akutes, spamartiges Problem im Store, greift aber nicht weiter in seinen digitalen Marktplatz ein. Kann man gut oder schlecht finden, ich hoffe jedenfalls, dass es im PSN nie so schlimm zugehen wird wie derzeit immer noch auf Steam, wo die Liste der Neuerscheinungen ein schier endloser Sumpf aus Murks und Mittelmaß ist, wo ich praktisch keine Chance habe, spannende Neuheiten zu entdecken. So denn, machen wir den Sack zu und beenden wir das Magazin in der guten alten Tradition der Release-Termin-Verlesung. Folgendes erscheint unter anderem in den kommenden 14 Tagen für PC und Konsole. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Am 28. November gibt's ein großes Inhaltsupdate zu einem 18 Jahre alten Spiel, das wohl heute immer noch gezockt wird. Na, wer kommt drauf? Es handelt sich um World of Warcraft. Das Online-Rollenspiel erhält Ende November die mittlerweile 9. große Erweiterung namens Dragonflight. Die kommt mit all dem Klimbim, den man von sowas kennt. Neue Gebiete, neue spielbare Rasse, höheres Maximallevel, neue Klasse und dazu so Zeug wie Drachenreiten, Anpassungen beim Interface, Talentbäumen und Professionen. Es ist halt eine MMO-Erweiterung. Kommt freilich nur für den PC, okay, und macOS. Am 30. November hätten wir dann Warhammer 40k Darktide. Erstmal nur für PC, soll aber später auch für Xbox Series Modelle folgen. Das Ding ist ein First-Person-Koop-Action-Spiel im düsteren Warhammer 40k-Universum. Seite an Seite wehren dabei vier Spieler immer heftigere Gegnerwellen ab. Wie schon in den Warhammer Vermintide-Spielen des gleichen Entwicklers Fetchark ist auch hier der Fokus ein bisschen auf Nahkampfwaffen und verschiedene einander ergänzende Charakterklassen. Dazu gibt's noch Missionen, Bonusziele, eine Metaprogression und Waffencrafting. Das scheint eine verfeinerte Version eines sehr bewährten und beliebten Rezepts zu werden. Am 1. Dezember erscheint das wunderbar vielschichtige, schräge und sehr empfehlenswerte Kartenkampfspiel Inscription, auch für die Switch. Es kommt vom bekannten Indie-Entwickler Daniel Mullins, dessen Games allesamt etwas mit den Erwartungen ihrer Spieler brechen. Drum hier auch keine weiteren Infos, aber wer sowas wie Slay the Spire oder Marvel Snap vom Gameplay her mag und bereit ist, sich auf was Bizarres einzulassen, nur zu. Am 2. Dezember dann ist der Großkampftag des Monats, zumindest wenn es um größere Releases geht. Davon stehen gleich drei an. Zum einen Marvel's Midnight Suns, das neue Spiel des Civilization und XCOM-Macher Firaxis. Das Ding kommt für alle Plattformen und mit der Marvel-Lizenz. Auf den ersten Blick ist es eine Art XCOM mit Marvel-Charakteren, also tüftelige Rundentaktik mit kleinen Heldensquads gegen allerlei Bösewichte. Und es geht Runde um Runde. Zur Sache. Doch statt Trefferwahrscheinlichkeiten und irgendwie eine verschiedene Waffenauswahl gibt es das Zufallselement diesmal in einer anderen Form. Und zwar zieht jeder Held seine Angriffe und Spezialaktionen in Form von Spielkarten aus einem Deck. Dazu gibt's stark ausgeprägte Synergien zwischen all den Helden. Aus der ersten Vorberichterstattungsphase nahm ich aber mit, dass es das Spiel ein wenig hält wie Fire Emblem Three Houses. Sprich, zwischen den mechanisch wirklich gut funktionierenden Runden erkundet man eine Heldenbasis, erledigt simple Quests und labert, labert, labert. Naja. Etwas wortärmer und umso kerniger geht es bei The Callisto Protocol zur Sache, dem Sci-Fi-Horrorspiel von einigen Ex-Entwicklern der Dead Space-Reihe, das sich so nah an dieses Vorbild hält, wie es die EA-Anwälte erlauben. Im Spiel jedenfalls schleicht ihr in Third-Person-Ansicht in der Rolle eines Häftlings durch ein Weltraumgefängnis, das von fiesen Mutanten und Monstern überrannt wird. Sehr stolz zeigten die Entwickler bislang allerlei derbe Gore-Effekte sowie ein sehr vertraut wirkendes Survival-Horror-Szenario. Ich bin gespannt, wie sich das Ding im Vergleich zum Dead Space Remake aus dem Hause EA schlagen wird, das Ende Januar 2023 erscheint. The Callisto Protocol kommt für PC, PlayStation und Xbox. Zuletzt hätten wir am 2. Dezember dann noch Need for Speed Unbound. Mal wieder ein Need for Speed, mal wieder als Open World, mal wieder voll hip, trendy und jugendlich. In einer fiktiven Version von Chicago nehmt ihr an der Street Racer Szene teil und müsst immer auf der Hut vor der Polizei sein, die euch umso heftiger verfolgt, je mehr Heat ihr sammelt. Gefahren wird immer nur in der Nacht und optisch sticht dieser Serienteil durch seine Anime- oder so Zeichentrick-ähnliche Grafikeffekte hervor, die sonst eher realistische Grafik überlagern. Ist übrigens abstellbar für alle, die sowas abschreckt. Das Spiel kommt für PC, PS5 und Xbox Series. Am 6. Dezember kommt das Stealth-Horrorspiel Hello Neighbor 2 raus, in dem ihr als Investigativjournalist die Häuser und das Treiben von allerlei KI-gesteuerten, dubiosen Charakteren in einer Kleinstadt untersucht. Die werden allesamt von einer KI gesteuert, die laut der Entwickler von eurem Verhalten lernt. Dazu nennen sie auch ganz viele Buzzwords. Naja, ich weiß ja nicht. Jedenfalls ist das ein Stealth-Spiel, wo es um das Schleichen, um das Flüchten und das Nicht-Geschnappt-Werden geht. Grausam. Ich mag ja sowas gar nicht, aber hey, wer es mag, der bekommt es für PC, PlayStation und Xbox auch als Teil des Game Pass. Am 7. Dezember bekommen Tüftelnaturen mit Spiele-PC Nachschub in Form von Ixion, einem Aufbaustrategiespiel, in dem ihr eine Raumstation im All konstruiert und betreibt. Der Clou daran, diese Raumstation ist nicht stationär irgendwo am Rumparken, sondern sie reist durch die Galaxie und sucht eine neue Heimat für die Menschheit. Es gibt also zusätzlich zum Aufbau Gameplay Survival und Erkundungselemente. Einen Tag darauf, am 8. Dezember, gibt's ein Indie-Game aus Deutschland, konkret vom Ein-Mann-Team Matthias Linde aus Düsseldorf. Chained Echoes ist ein stark retro-inspiriertes Rollenspiel im 16-Bit-2D-Look mit Magieschwertern und Kampfrobotern. Ich tippe mal, Matthias hat damals Final Fantasy VI sehr gemocht. Das Spiel verspricht ein rundenbasiertes, aber sehr flottes Kampfsystem, eine komplexe Story rund um eine Heldengruppe, die den Kontinent Valandis erkundet. 30 bis 40 Stunden Spielzeit soll es geben und einen Verzicht auf Zufallskämpfe. Das Ding kommt für alle Plattformen, auch als Teil des Game Pass. Und am 9. Dezember gibt es da noch zwei Releases. Zum einen exklusiv für die Switch, Dragon Quest Treasures, ein Spin-off der beliebten JRPG-Reihe, in dem ein Heldenduo in eine mysteriöse Welt voller Monster und Schätze transportiert wird. Besagte Monster könnt ihr als eure Begleiter für Kampfrätsel lösen und Fortbewegung anheuern. Besagte Schätze sind überall versteckt und wollen von euch gefunden werden, damit ihr noch bessere Monster anheuern und noch größere Schätze bergen könnt. Die Prämisse ist simpel, aber irgendwie ganz schlüssig und nett. Kämpfe laufen in Echtzeit ab und scheinen sehr actionfokussiert zu sein. Und ach naja, der Stil der Dragon Quest Spiele ist schon immer sehr freundlich und cool und einzigartig. Hoffentlich läuft's auf der Switch besser als das neueste Pokémon. Und zuletzt hätten wir Choo Choo Charles, ein Wortspiel auf dieses Choo Choo, mit dem Amis das Geräusch einer pfeifenden Dampflok imitieren. Und naja, auch wenn es nicht mein Ding sein dürfte, das Spiel ist schräg. Es ist ein Open-World-Survival-Horror-Lokführer-Shooter. Sprich, ihr seid in einer düsteren Welt an Bord einer kleinen Lok unterwegs, die ihr aber immer wieder verlassen müsst, um Loot zu finden, um Quests zu erledigen und mit den gefundenen Materialien eure Lok aufzurüsten, und geballert wird auch. Nebenher werdet ihr aber vom titelgebenden Charles gejagt, einem Monster, das wie eine Mischung aus Riesenspinne und Thomas der Lokomotive wirkt, inklusive dämonischem Clownsgesicht. Boah. Kommt für PC, PS4 und Xbox One. Und das war's mit dem Magazin für heute. Ich verabschiede mich nun ins Wochenende. Schön, dass ihr wieder dabei wart, und viel schöner noch, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Danke dafür. Und nun macht euch eine gute Zeit, zockt was Schönes oder interagiert mit liebgewonnenen Menschen. Und wenn ihr wollt, dann hört doch gerne in all unsere anderen Podcasts rein. In dieser Form als Magazin hören wir uns dann wohl in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.